Löwenfunk, der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen, präsentiert von der WTG-Gruppe mit Host Kevin Gavin.
Tag, liebe Löwenfans. Willkommen zum zweiten WM-Special beim Löwenfunk, dem Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen. Wir erscheinen mit Folge 69 am Mittwoch und damit an dem Tag, an dem Deutschland sein Viertelfinalspiel austrägt. Weil wir aber am Montag davor aufnehmen, wissen wir noch gar nicht, ob wir gegen Spanien oder gegen Frankreich spielen. Das ist lustig, da seid ihr uns ein bisschen voraus, wenn ihr das gerade hört. Macht aber auch gar nichts. Wir haben einen kompetenten wie auch spannenden Gesprächspartner. Ich sage hallo, Hendrik Pekeler.
Moin zusammen. Hi Kevin.
Moin. Schön, dass du da bist. Freue mich.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Anders als sonst gibt es ja im WM-Special bei uns keine Kategorien. Wir legen also einfach direkt los. Den Löwenfans, die jetzt schon länger dabei sind und allen anderen wahrscheinlich auch, müssen wir Peke natürlich nicht vorstellen. Du warst zwischen 2015 und 2018 bei uns und hast diese Zeit, ich würde sagen, aus Titelsicht perfekt genutzt, oder? Zwei Meisterschaften, ein Pokalsieg, zwei Supercup-Titel?
Ja. Das kann man so sagen. Also das lief erstaunlich gut. Ein bisschen ärgerlich, wo ich auch immer noch ein bisschen nachtrauere, ist die dritte verpasste Meisterschaft, die wir leider leichtfertig hergeschenkt haben. Aber alles in allem war es eine sehr erfolgreiche Zeit.
Leichtfertig hergeschenkt klingt noch sehr schmeichelhaft. Also gefühlt haben wir die ja mit einem Schleifchen nach Flensburg geschickt, die Meisterschaft. Ich glaube, die wissen heute noch nicht, warum die Meister geworden sind in dem Jahr.
Ja, und wir wahrscheinlich auch nicht, ich glaube, 5 Punkte waren es, wie wir die noch verspielen konnten. Das war schon bitter. Aber da, in dem Jahr haben wir immerhin den Pokalfluch besiegt.
Vielleicht war es auch das so ein bisschen, da ist schon was abgefallen. Nach so vielen Jahren, gerade Rhein-Neckar-Löwen und Pokal, das wissen wir alle, das war lange Zeit keine Liebesgeschichte. Hamburg und die Rhein-Neckar-Löwen übrigens immer noch nicht, haben wir dieses Jahr festgestellt. Ich glaube, sobald die Rhein-Neckar-Löwen die Hamburger Stadtgrenze übertreten, da ist irgendwas verkehrt. Aber zum Glück ist das DHB-Pokal-Final Four. Sollten wir es erreichen, dann ja nicht mehr in Hamburg.
Ja, was ich natürlich jetzt natürlich geografisch gesehen natürlich ein bisschen ärgerlich finde. Obwohl natürlich die Final Fours in Köln bei der Champions League immer wahnsinnig aufregend und eine wahnsinnige Stimmung da waren. Aber trotz alledem war für mich immer das Gefühl, Final Four im DHB-Pokal gehört nach Hamburg. Und von daher natürlich ein bisschen ärgerlich, dass es jetzt auch nach Köln gegangen ist.
Ehrlicherweise sage ich, bin ich ja voll deiner Meinung. Auch wenn wir natürlich die Nähe jetzt nicht nach Hamburg haben. Ich fand einfach, dass das DHB-Pokal Final Four irgendwie nach Hamburg gehört. Ich fand, das war eine Erfolgsgeschichte irgendwie. Man hat dann die ganzen Fans auf der Reeperbahn getroffen und so. Das war schon ganz geil. Aber es gibt jetzt halt dann eine neue Ära in Köln.
Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie das angenommen wird, weil, wie gesagt, für mich gehörte das Final Four in der Champions League immer nach Köln und das DHB Final Four nach Hamburg. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie das angenommen wird. Und ich hoffe natürlich, dass wir daran auch teilnehmen können.
Ja, wir hoffen das auch sehr. Das kann man an dieser Stelle schon mal ganz kurz sagen. Wir spielen ja im Viertelfinale gegen Hannover. Wir haben dieses Jahr unfassbar viel Losglück, wie du vielleicht gesehen hast. Erst in Leipzig, dann in Melsungen und jetzt in Hannover. Ziemlich coole Aktion. Unser Hauptsponsor WTG haut ja die Busplätze raus. Das heißt, wir werden Stand heute mit über 300 Fans nach Hannover fahren. Ich glaube, das könnte ganz spannend werden. Es ist dann direkt im Februar das erste Pflichtspiel wieder nach der Weltmeisterschaft. Du bist dann zu einem anderen Verein gewechselt. Ich glaube, irgendwo an der Ostsee, oder?
Ja, genau.
so ein kleiner gemütlicher Club an der Ostsee. Und jetzt kann man sagen, du hast jetzt noch ein paar mehr Titel gewonnen. Zweimal Meister, zweimal Pokal. Bist jetzt noch ein weitaus größerer Titelhamster als Mario Steinhauser. Aber das hat dich auch ein bisschen gewurmt, dass der eine Zeit lang mehr Titel hatte als du?
Es hat mich, ja, was heißt gewurmt? Ich habe ihm das natürlich gegönnt, weil wir immer noch gut befreundet sind. Aber es hat mich gewurmt, dass er die anderen zwei Titel dann mit Flensburg geholt hat. Das war, ja, sei ihm gegönnt, aber Flensburg nicht. aber ich hab's ihm gegönnt und wir haben dann ja auch unseren Schritt gemacht. Die haben ja dann auch nach langer Zeit wieder den Meistertitel geholt. Jetzt war letztes Jahr Magdeburg dran, aber ich hoffe, dass wir dieses Jahr den Titel wieder nach Kiel holen können.
Ja, wir sprechen selbstverständlich auch noch über den aktuellen Titelkampf, in dem ihr ja richtig fett mit drin seid. Gut, wenn man rein nach Punkten geht, wir auch, aber ich glaube nicht, dass irgendjemand bei uns in Mannheim ernsthaft damit rechnet, dass wir bis zum Ende ein Wort in der Meisterschaft mitsprechen. Das ist ja auch nicht das Ziel. Seit 2016 war dein bisher größtes Jahr in der Nationalmannschaft, Europameister und Olympiabronze, vor allen Dingen auch mit dir als tragender Säule in der Abwehr und am Kreis. Wie ist es für dich jetzt, das Ganze am TV anzuschauen? Das war deine Entscheidung und jetzt bist du ein Fernsehzuschauer bei der WM. Wie ist das für dich?
Ja, ich versuche natürlich, so viele Spiele wie möglich anzuschauen. Ich konnte leider das Spiel gegen Serbien konnte ich nur zur Hälfte schauen, weil wir am Samstag zuvor bei Martin Strobel beim Abschiedsspiel waren. 3 Jahre, nachdem er es eigentlich geplant hat oder wo er seine Karriere beendet hat, konnte er dann jetzt auch endgültig abschließen. Ich verfolge das natürlich alles sehr gerne. Ich sehe auch die Entwicklung. Ich finde, die Mannschaft spielt unheimlich gut, sehr homogen. Natürlich hast du ein paar Spieler, die sehr viel Spielzeit bekommen. Allerdings muss man auch sagen, dass sie ja jetzt 2 Spiele schon hatten, wo sie sich ein bisschen ausruhen konnten, wo die Spieler, die zuvor wenig gespielt haben, ihre Spielpraxis bekommen haben. Und ich finde, eigentlich nutzt momentan jeder, der irgendwie reinkommt, nutzt seine Zeit und zeigt sich und fügt sich gut in das Mannschaftsbild ein. Von daher machen sie momentan eine sehr gute WM und ich glaube, das kommt auch sehr gut bei den Zuschauern an.
Das auf jeden Fall. Das merkt man ja auch wieder bei den Einschaltquoten, die wieder irgendwo zwischen 4 und auch schon 6 Millionen liegen. Marktanteile von 25-30%. Das, obwohl die Bundesliga schon wieder parallel läuft. Das sieht alles schon wieder sehr, sehr geil aus. Genau das, was du gerade gesagt hast, ist mir auch aufgefallen. Dieser Teamgeist, das ist ja auch so die Headline, die ja gerade so durchgeht, dass da so viele Spieler gerade so stark performen. Ich bin allerdings trotzdem noch ein bisschen vorsichtig. Ich bin gerade in Österreich mit meiner Truppe und das sind natürlich alles keine Handballfachleute, aber die gehen alle schon davon aus, dass wir Weltmeister werden, weil 5 Spiele, 5 Siege ist ja klar, ne? Und Deutschland ist ja eh immer irgendwie Favorit. Das ist tatsächlich was du auch aus den Köpfen der Leute niemals rauskriegst, so aus diesen Gelegenheits-WM-Turnier-Schauern, sage ich mal, Zuschauern. Ich traue dem Trend noch nicht so ganz, weil ich finde, dass wir noch keinen richtigen krassen Prüfstein hatten. Also nach dem Spiel gegen Norwegen heute Abend, ihr wisst ja schon, wie es ausgegangen ist, wenn ihr das jetzt hier hört. Ich bin gespannt, ob das mehr Aufschluss gibt.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Natürlich, das wissen wir alle, wenn im Januar die WM oder EM sind, dann hast du natürlich auch viele Zuschauer dabei, die nicht sonderlich viel Handball schauen und dementsprechend auch nicht ganz so sehr drin ist, wie Leute, die die Bundesliga verfolgen. Dazu wird natürlich unheimlich viel berichtet von verschiedenen Journalisten, Zeitungen etc. Und dann wird natürlich ja auch wieder kommt immer wieder ein bisschen mehr Druck dabei raus, wenn du jetzt wie jetzt aktuell die ersten 5 Spiele gewonnen hast. Ich glaube, Axel Kromer hat es, glaube ich, jetzt gestern gesagt. Bisher haben sie gegen Mannschaften gespielt, gegen die sie Favorit waren. Mhm. Sie haben noch gegen keine Mannschaft gespielt, die ein ernsthafter Anwärter auf eine Medaille sind. Jetzt heute oder als am Montag für die Zuhörer spielst du dann gegen Norwegen. Wobei das Spiel ja eigentlich auch keine besonders große Relevanz hat. Also man wird ja nicht all-in gehen, weil du es nicht machen musst. Es geht nur darum, ob du Erster oder Zweiter wirst, ob du gegen Frankreich oder Spanien spielst. Von daher wird der erste richtige, also meiner Meinung nach richtige Prüfstein, dann das Viertelfinale sein. Und da hast du dann auch direkt ein richtiges Kaliber mit eben Frankreich oder Spanien. Und ich finde, man muss es dann auch richtig einordnen. Wenn du, bis jetzt lief alles sehr gut, du hast das Ziel Viertelfinale erreicht. Und dann muss man aber realistisch sein, weil von der Stärke her sehe ich Frankreich oder Spanien, sehe ich eigentlich auf fast allen Positionen besser besetzt, auch im Kollektiv. Und wenn man das verliert, dann ist es keine Enttäuschung, sondern dann ist es einfach das, wo man leistungsmäßig steht. Und wenn man, wenn das eintreten sollte und das dann auch den Zuschauern so rüberbringt, dann finde ich, hat man doch viel erreicht.
Also ich bin ehrlich, mir persönlich war die Entwicklung wichtig zu sehen, dass sich diese Mannschaft weiterentwickelt, weil bei der EM konnten wir nicht ernst nehmen letztes Jahr, wie ich fand. Dafür ist einfach da zu viel passiert. Klar, wir haben ein bisschen an Stärke eingebüßt. klar, die Diskussion ist da, die muss ich ja mit dir nicht führen. Es liegt natürlich auch mit Sicherheit daran, dass halt einige Spieler, die da natürlich noch brutal weiterhelfen würden, gerade nicht dabei sind, nicht verfügbar sind. Aber ich finde, dass die Entwicklung da ist. Und gerade im Hinblick auf die EM 2024 mache ich mir mehr Hoffnung auf ein richtig gutes Heimturnier beim Handball als zum Beispiel beim Fußball. Weil einfach, man merkt, dass die jungen Leute da irgendwie gerade funktionieren. Und klar, aus Rhein-Neckar-Löwen-Sicht ist es natürlich sowieso nochmal eine geile Entwicklung. Wir hatten bei der EM letztes Jahr nicht einen einzigen Spieler dabei. Mhm. Dieses Mal stellen wir das größte Kontingent bei der Nationalmannschaft mit 4 Spielern und die performen halt auch alle. Also speziell Juri Knorr ist ja Wahnsinn, was der momentan für eine Entwicklung gemacht hat. Deswegen stehen wir ja auch da, wo wir in der Bundesliga gerade stehen. Aber ich finde, dass die Entwicklung da ist. Glaubst du, dass es trotzdem für eine Medaille reichen kann am Ende des Tages, weil die Euphorie vielleicht da ist und man die so ein bisschen mitnehmen kann?
Natürlich. Im K.O.-Spiel ist immer alles möglich. Wie du gerade schon angesprochen hast, viel hängt natürlich auch von Juri ab. Juri bekommt jetzt, ja, will nicht sagen endlich, aber Juri bekommt das Vertrauen. Er darf sich auch Fehler erlauben und muss nicht direkt wieder auf die Bank. Das merkt man an seinem Spiel. Er hat bei den Löwen eine unheimlich gute Hinrunde gespielt. Er ist ein sehr, sehr sicherer 7-Meter-Schütze. Und er könnte jetzt auch auf die nächsten Jahre gesehen der Kopf der Mannschaft sein, wovon natürlich auch die Kreisläufer profitieren, weil er da natürlich auch dank Andi ein gutes Gefühl hat, wie er die Kreisläufer einzusetzen hat. Und das ist halt unheimlich schwierig zu unterbinden. Das hat man ja auch bei Andi Schmid gesehen, der über Jahre hinweg die Abwehrreihen sich so hingestellt hat und auseinandergenommen hat. Und das hat Juri auch verinnerlicht. Und Juri kann der große Trumpf sein, wenn es dann auch in den K.O.-Spielen darum geht, zu gewinnen oder zu verlieren.
Du hast ja Alfred Gislason, unseren Bundestrainer, ja selbst auch erlebt, hast mit ihm in Kiel noch eine Saison zusammengearbeitet, den ERF-Cup und den DHB-Pokal zusammen gewonnen. Findest du auch, dass er sich gewandelt hat, dass er so locker ist wie vielleicht noch nie? Also ich spiele jetzt mal speziell auf den Spruch, spielt doch was ihr wollt gegen Argentinien an.
Ja, sowas hat er öfter mal rausgehauen bei uns. Man merkt, dass er unheimlich gelöst ist. Ich glaube, auch bei ihm ist dann eine etwas größere Last abgefallen, jetzt wo er seine Mannschaft zusammen hat, wo sie guten Handball spielen, wo sie jetzt auch das Ziel Viertelfinale erreicht haben. Ich finde, er wirkt sehr gelöst. Er hat eigentlich immer ein Lächeln auf den Lippen. Die vergangenen Turniere waren natürlich auch von vielen Problemen geprägt. Da hat er oder war er immer sehr, sehr angespannt. Nun finde ich, er ist sehr, sehr gelöst. Und ich glaube, das spiegelt dann auch die Jungs auf der Platte wieder.
Ich glaube auch, dass bei ihm auch dieses persönliche Thema natürlich auch ein großes war. Das hat er ja, er hat gerade ein großes Interview gegeben, in der Sportbild, wo er ja auch sehr offen über den Tod seiner Frau gesprochen hat und wo er auch selber sagt, dass ihn das, diese Situation, wie dass ihn das schon auch alles ein bisschen befreit hat und dass er dann auch jemand Neues kennengelernt hat und so. Das fand ich auch sehr offen. Ich habe ihn nie als so offenen Menschen wahrgenommen. Klar, er war immer der Gegnertrainer, so, und ich fand ihn natürlich, er ist halt so ein Knurrer, ne, so der Knurrer von Reykjavik vielleicht. Aber dass er wirklich auch dann so offen damit umgeht und sich dann in ein Interview setzt und sagt, naja, der Tod meiner Frau, das hat alles für mich auch irgendwie, dass ich dann jemand Neues kennengelernt habe, das hat für mich persönlich auch so eine Befreiung gehabt. Das fand ich schon bemerkenswert, dass er da so offen drüber gesprochen hat.
Ja, natürlich nimmst du, wenn du Alfred nicht persönlich kennst, nimmst du Alfred als ein bisschen, wie du sagst, knurrig wahr, aber ich kenne ihn ja besser, ich kenne ihn privat und so ist er privat einfach gar nicht. Vielleicht ist es so sein Schutzschild, was er jahrelang gehabt hat. Das Interview hat mich auch überrascht, dass er da so offen drüber gesprochen hat, zeigt aber auch, dass er damit jetzt auch abgeschlossen hat, dass er jetzt ja frei nach vorne schauen kann. Von da ist das auch eine positive Entwicklung, die auch er genommen hat.
Absolut, absolut. Er hat ja auch immer betont, dass seine verstorbene Frau das ja wollte. dass die ja auch damals gesagt hat, fahr direkt wieder los, mach direkt wieder. Das war ihr ja wichtig. Und ich denke, das wird ihm auch nochmal sehr, sehr viel gegeben haben. Ist für Deutschland und für die Handballnation Deutschland ist natürlich diese Form, die gerade alle auf die Platte bringen, natürlich ein absoluter Glücksfall. Bin sehr gespannt. Es höre ich an jeder Ecke, lieber Spanien statt Frankreich. Siehst du das genauso?
Ich habe gestern oder beziehungsweise am Sonntag habe ich mit meinem Mannschaftskollegen, dem Harald Reinkind, geschrieben und habe ihn gefragt, wie sieht's denn bei euch aus? Wen wollt ihr denn lieber haben? Und er sagt, vom Ding her auch lieber Spanien, weil die Spanier auch nicht die Breite im Kader haben, wie es die Franzosen haben. Ich finde, es sind beides unheimlich starke, abgezockte Mannschaften, die solche Situationen die letzten Jahre so häufig hatten. Ich glaube, da nimmt sich das nicht viel. Man unterschätzt die Spanier immer. Man denkt, ja, die wurscheln sich im Angriff ein zurecht und dann kommt Duche bei und wirft ihn doch noch rein. Aber die haben dann halt noch eine unheimlich unangenehme Abwehr. Gegen uns haben sie immer eine 5-1 gespielt, womit wir immer Probleme hatten. Dann steht ein Perez de Vargas im Tor, ein Corrales im Tor, die beide gut für 15, 20 Paraden sind. Von da, ich wüsste nicht, wen ich haben wollte. Man muss eh den nehmen, den man dann bekommt.
Ich habe gar nicht so richtig im Kopf, wie die Konstellation denn dann jetzt genau ist. Das heißt, derjenige, der gewinnt, kriegt Frankreich oder wie ist es?
Nee, der Gewinner kriegt Spanien, weil gestern hat Frankreich Spanien geschlagen. Dementsprechend
genau,
ist Frankreich auf 1 und Spanien auf 2. Und aktuell ist es ja so, dass ja auch ein Unentschieden für den ersten Platz reichen würde, also für die Deutschen. Von daher ja, muss Norwegen uns schlagen, um Erster zu werden.
Dann bin ich tatsächlich auch, aber das ist ja dann immerhin gut, weil dann spielt keiner mit Halbgas, weil wenn du das tatsächlich dann diesen kleinen Vorteil wenigstens noch mitnehmen kannst, ich meine, da haben wir ja auch schon alles Mögliche erlebt.
Ja, es ist halt auch ein bisschen so die Frage, ne? Die Spanier oder die Franzosen, die haben einen Tag mehr Pause. Ich glaube aber, dass sie reisen müssen, wenn ich nicht ganz falsch informiert bin. Und heute, wie gesagt, wie ich ja schon gesagt habe, es ist kein All-In-Spiel. Du musst ja nicht unbedingt gewinnen, du kannst gewinnen. Und dann ist halt die Frage, gegen wen du lieber spielen willst. Aber das konnte ich nicht beantworten. Ich weiß nicht, ob die Jungs das beantworten können. Ich gehe davon aus, dass sie ja schon mit ordentlich Vollgas in das Spiel reingehen werden. Aber ich denke auch, dass Alfred dann die Spielanteile verteilen wird, sodass jeder auf seine Minuten kommt. Und dann wird man sehen, was dabei rumkommt.
Ich bin tatsächlich sehr, sehr gespannt. Es ist trotzdem, ich bin ein bisschen aufgeregt für heute Abend. Ich freue mich da sehr drauf. Aber wenn wir jetzt mal kurz uns ehrlich in die Augen schauen, juckt es denn nicht nur manchmal auch in den Fingern, wenn du dann Turnier guckst?
Doch, natürlich. Vor allem das Spiel dann auch gegen Serbien, wo es dann eng ist. Ich glaube so, also ich möchte jetzt nicht respektlos sein, aber Spiele wie gegen Algerien, die haben halt auch keinen Reiz, auch nicht als Zuschauer jetzt vom Fernseher. Man möchte diese Spiele haben, die ja spitz auf Knopf sind, die gegen die Top-Nationen, da möchte man sich beweisen, da möchte man zeigen, was man kann. Solche Spiele, die jucken einen natürlich immer.
Das hört sich gut an. Es ist ja zum Glück kein Live-Podcast, man kann den ja schneiden. Ich hab eine Nachricht bekommen von jemandem, von dem ich dich unbedingt fragen soll, ob du nicht wieder dein Comeback in der Nationalmannschaft geben willst. Kommt aus deiner Familie.
Wer aus meiner Familie?
Ich habe gerade schon mit ihr gesprochen, kurz. Die ganze Familie wünscht sich, dass du wieder Nationalmannschaft spielst, habe ich bekommen.
Ja,
ich soll dich unbedingt drauf ansprechen, deswegen habe ich jetzt gehofft, du fällst mir nicht gleich. Wir haben nämlich eigentlich ausgemacht, wir sprechen nicht drüber, aber ich habe gedacht, wenn ich eine Nachricht direkt aus dem Headquarter Pekelas bekomme, dann kann ich das nicht einfach ignorieren.
Ja, es gab so eine so eine kleine Abstimmung zu, als wir mit der Familie zu Weihnachten hier waren. Da war die Abstimmung 10-0, dass ich wieder spielen soll.
10-0.
Ja.
Ich habe mich enthalten. Ich wollte schon gerade sagen, weil 10-0, das wäre witzig, wenn du die Hand aufgehoben hättest. Einfach so random.
Nee, das habe ich nicht getan. Ja, ich hab ja mit Alfred darüber gesprochen. Ich habe ihm nach Olympia habe ich mir ja gesagt, dass ich es einfach nicht kann, diese Taktung, diese jeden zweiten Tag ein Spiel auf hohem Niveau zu spielen, weil ich einfach zu sehr Probleme mit meinen Achillessehnen hatten. Ich habe, je länger das Turnier dauerte, desto mehr Probleme hatte ich, dass ich dann auch zwischen den Spielen auch nicht in die Trainingshalle gehen konnte und mit der Mannschaft trainieren konnte, weil ich mich einfach nicht bewegen konnte. So, jetzt habe ich meinen Achillessehnenriss hinter mir. Jetzt habe ich Mitte November habe ich mein Comeback gegeben. Jetzt habe ich jetzt aktuell bin ich in der Vorbereitung mit dem THW. Und ich werde wahrscheinlich, oder Alfred hat schon angekündigt, dass er mich kontaktieren wird nach der WM. Und ich werde jetzt einfach schauen, wie es jetzt aktuell oder wie der Stand der Dinge jetzt ist mit meinen Achillessehnen. Also wie verkrafte ich jetzt den Liga-Alltag, die Champions-League-Belastung. Und wenn ich merke, ich habe ein gutes Gefühl, ich habe keine Probleme, auch am Tag danach, dann werden wir uns da zusammensetzen und eine Lösung finden. Aber wenn ich weiterhin Probleme habe, dann macht es einfach auch keinen Sinn, diese Turniere zu spielen, weil ja ich schade mir, ich kann der Mannschaft nicht mit 100% helfen. Und ja, das war eigentlich so auch mit der Grund, warum ich damals nach Olympia auch gesagt habe, ich werde eine Pause einlegen.
Ich kann das voll nachvollziehen. Ich bin da ehrlich zu dir. Auch ist jetzt auch egal, ob jetzt hier ein Mikro läuft oder nicht. Ich meine, wir würden da ja auch normalerweise drüber sprechen. Ich kann das nachvollziehen und voll und ganz verstehen. Ich finde aber auch gut, dass du niemals nie sagst. Also, dass du nicht sagst, das war es auf jeden Fall. Ich meine, dafür haben wir ja nun mal auch gerade im deutschen Handball viele Spielerpersönlichkeiten gesehen, die dann auf einmal doch wieder ein Riesenthema für die Nationalmannschaft war. Ich glaube, Jogi Bitter hat viele Jahre nicht gespielt und war dann wieder voll mit dabei. Ich finde das gut. Also ich finde die Einstellung in Ordnung. Ich bin da auch immer ein bisschen hin und her gerissen, wenn dann die ganzen Altinternationalen da aus der Ecke gekrochen kommen und sagen, oh, das hätte es bei uns früher nicht gegeben. Die hatten früher auch nicht die extreme Belastung, die ihr momentan habt, speziell mit der Champions League, die aufgestockt wird. Also wo soll das denn noch hinführen? Und ich finde auch nicht, dass unbedingt das Recht dann da ist. Ich kann das nachvollziehen, oder es ist natürlich schade, auch als Handballfan, dass wir nicht mit der besten Mannschaft, mit der nominell vielleicht besten Mannschaft da antreten können. Aber ich finde, dass man das auch nachvollziehen muss. Auch so dieses Eingeschieße auf Fabi Wiede, der jetzt gesagt hat, ich lasse mich jetzt am Kiefer operieren, weil wann soll ich das sonst machen? Die Berliner, das wirst du jetzt vielleicht nicht gerne hören, aber die Berliner stehen ja nun mal auch chronisch vor ihrer vielleicht ersten deutschen Meisterschaft irgendwann, dass der das jetzt nicht aufs Spiel setzen will. Ich kann es insofern ein bisschen nachvollziehen, aber klar, die andere Seite ist, es ist einfach traurig, dass wir so Spielertypen, wie du ja nun mal auch einer bist, da jetzt einfach irgendwie fehlen. Aber wie gesagt, ich kann es nachvollziehen, geil finde ich aber, dass da aus deiner Familie offensichtlich ordentlich Druck kommt. Das sind aber auch alles Handballer, oder nicht? Das sind doch alles voll die Handball-Geeks.
Also eigentlich hat davon nie jemand Handball gespielt. Klar,
ja, aber es sind alle Handballfans, oder nicht? Die haben
ja, meine Schwiegermutter hat Dauerkarten für den THW. Natürlich meine Frau und meine Kinder sind dann auch immer bei den Spielen, wenn es denn von der Uhrzeit her passt. Meine Eltern kommen auch immer zu den Spielen. Also da sind viele Handball interessiert. Meine anderen beiden Schwestern haben auch selber Handball gespielt. Von da ist das Interesse groß, auf jeden Fall.
Ich habe meine Kumpels hier aus der Hütte haben mir gerade Kaffee reingereicht und ich glaube, ich rieche erstmal dran. Ob es wirklich nur Kaffee ist oder. Weil eigentlich gibt es hier gar nichts ohne Alkohol. Aber scheint in Ordnung zu sein. Und Kinderregel habe ich noch. Ja, für einen Podcast mit dir arbeite ich sogar im Urlaub.
Ja, es freut mich, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, ich freue mich ja, dass du dir die Zeit nimmst. Das ist ja viel wichtiger. Ich bin ehrlich, Peke, ich vermisse dich sehr.
Ich vermisse auch die Zeit, vor allem vor den Spielen.
ich mache ja nicht mehr. Ich habe meine Fußballerkarriere bei den Rhein-Neckar-Löwen an den Nagel gehängt. Ich weiß, es war dir mal eine ganz besondere Ehre, mir den Hintern zu versohlen mit dem Fußball. Das war auch eine geile Zeit, aber irgendwie so nach Corona hat sich das nie wieder so entwickelt. Obwohl dein Nachfolger positionsgetreu ähnlich viel Spaß hatte, mir auf den Hintern zu schießen.
Es liegt vielleicht einfach an deiner Person, dass es so viel Spaß macht.
Das könnte auch sein. Aber ich muss sagen, der trifft besser als du. Das ist ein bisschen schmerzhafter.
Ja, und wer schießt härter?
Yannick schießt ein bisschen härter als du tatsächlich. Ja. Aber ich sag ja, und er trifft leider auch immer mehr. Aber es hat sich jetzt dann sowieso, durch Corona durften wir den Innenraum ja eh nicht mehr betreten. Und irgendwie, ich glaube, ich bin auch zu alt für sowas.
Ich glaube nicht.
Meinst du nicht?
Nee, du bist doch jung geblieben.
Ja, das wäre schön, wenn das so wäre. Ja, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen. Also, wer sind die Favoriten auf den WM-Titel?
Also ich muss sagen, ganz klar, auf Platz 1 sind für mich die Dänen. Mhm. Die haben einfach ja einen sehr guten Trainer, sind auf jeder Position doppelt besetzt. Denn Gitzel ja, marschiert da durch die Abwehr, als wenn's nichts wäre. Dann haben sie noch Mikkel Hansen, jetzt Lauge ist leider noch verletzt, der wäre natürlich noch das i-Tüpfelchen, aber auf jeder Position doppelt gut besetzt. Es würde mich, oder ich bin der Meinung, die können sich eigentlich fast nur selbst schlagen. Mhm. Dahinter sehe ich natürlich ja Frankreich, Spanien, Schweden.
Schweden
spielt
gerade zu Hause.
Unheimlich gutes Turnier, auch auf jeder Position doppelt besetzt. Also wenn ich ein Ranking machen müsste, würde ich sagen Dänemark 1, Schweden 2, Frankreich 3, Spanien 4.
So in etwa. Meinst du nicht, dass Norwegen auch noch eine größere Rolle spielen könnte? Die hätte ich irgendwo noch so bei 3 oder 4 eingeordnet.
Ja, aber wenn du dir die Mannschaften anschaust, würdest du sagen, sie sind besser als Spanien oder besser als Frankreich?
Naja, also jede Position doppelt besetzt, das ist ja schön und gut, aber trotzdem stehen ja nur 7 auf dem Feld.
Ja, aber wenn der Erste nicht performt, kommt der Zweite rein. Vielleicht performt der denn besser.
Ja, das mag sein.
Das sehe ich halt bei Norwegen nicht. Bei Norwegen ist natürlich viel abhängig von Sander. Er muss eigentlich in jedem Spiel liefern. Natürlich haben sie auch eine gute erste 7. Aber mir fehlt der Glaube, dass sie ja, es weiter schaffen sollten.
Okay. Wer hat dich bei diesem Turnier als Spieler bisher am meisten überzeugt? Oder überrascht vielleicht auch?
Ich finde, das ist schwierig, jetzt nach der Hauptrunde zu sagen, der oder der war jetzt überragend. Natürlich, aus deutscher Sicht muss man natürlich ganz klar Juri sagen. Juri hat ja mit ja viel Verantwortung übernommen, viele richtig gute Spiele gemacht, viele gute Entscheidungen getroffen. Dann natürlich bei Dänemark Gitzel, obwohl ich da auch sagen muss, dass Dänemark ja viele Spiele hatten, die sie sehr, sehr deutlich gewonnen haben, gegen auch schwächere Gegner. Wenn du mich, keine Ahnung, in einer Woche ist, glaube ich, das Finale, ne?
Mhm, glaube ja.
Wenn du fragen würdest, dann könnte ich dir das besser beantworten, weil jetzt kommen die Spiele, wo es drauf ankommt. Und da zeigt sich dann, wer eine Überraschung sein kann.
Eine wichtige Frage habe ich noch. Wenn du dabei wärst, wie würdest du reagieren, wenn dir dein Gegenspieler in den Arm beißt?
Ich würde ihn fragen, ob es geschmeckt hat.
Nee, Wahnsinn, was eine Story.
Also, ich habe die Szene auch gesehen, du ja wahrscheinlich auch. Siehst du da, dass er dazu beißt? Also ich habe jetzt auch beim VfL Bad Schwartau auf der Instagram-Seite gesehen, da haben sie auch eine ähnliche Szene gepostet, wie er das auch im Ligaspiel gemacht hat. Und so, wie man das da sieht, kann man einfach auch denken, dass es so seine Art ist zu verteidigen. Dass er so mit, mit seinem Kinn versucht, den Arm des Gegenspielers runterzudrücken.
Ach so, also, meinst du das? Okay.
Also ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich finde, auf dem Video kann man es nicht klar sehen, dass er ihn gebissen hat. Und auf dem, musst du dir mal anschauen, beim VfL Bad Schwartau, musst du dir das mal ansehen. Da macht er da genau das Gleiche und der Gegenspieler beschwert sich nicht. Also da war nichts vom Beißen oder sowas zu sehen.
Also wenn der Trainer gesagt hat, wir müssen heute bissig verteidigen, dann ist alles erfüllt.
Ja, genau.
Ja, und Palle geht auch wieder gut ab.
Ja, Palle ist ja gefühlt seit Jahren, sobald er das schwedische Trikot anzieht, ist der on fire. Also Palle hält unfassbar gut. Denn ich weiß nicht, ob du die Parade gegen Island war es, diese Kuku-Parade gesehen hast. Das ist einfach Wahnsinn, was der aktuell wieder abliefert.
Da musst du als Spieler gucken, dass du wegkommst. Schnell genug. Das ist so Oli Kahn-mäßig, wie Oli Kahn damals gegen Chapuisat, glaube ich. Kennst du die Szene, wo er da mit dem Kung-Fu-Ding da rausgeflogen kommt?
Ja, du darfst halt nicht zu weit auf ihn raufspringen, sonst hast du ein Problem.
Ja, das glaube ich nicht. Vor allem, der wird nicht zurückziehen. Der frisst sich mit Haut und Haaren.
Ja, das hat man ja dann da kurze Zeit später gesehen. Ich glaube, zweite Halbzeit gegen Island war das, wo er da den Ball von dem Widerson haben wollte, wo er da eine kleine Wrestling-Einlage ausgepackt hat.
Der ist echt, also.
Ja, es ist Heim-WM, dann spielt er noch in seiner Geburtsstadt. Man sieht richtig, wie ihn das beflügelt, wie er einfach allen zeigen will. An mir gibt es kein Vorbeikommen. Also Palle spielt auch wieder ein richtig gutes Turnier.
Okay. Dann legen wir uns jetzt noch zuletzt fest. Deutschland wird am Ende dieser WM.
Ich hoffe ja auf eine kleine, ja, ich will nicht sagen Sensation, weil das ist es nicht. Ich hoffe auf ein gutes Viertelfinale. Und ich hoffe, dass sie das gewinnen können. Und dann im Halbfinale ist natürlich alles offen. Also da kann man ja keine Vorhersage treffen. Es kann genauso laufen wie 2016, kann aber auch so laufen wie 2019. Von daher, ich wünsche den Jungs viel, viel Glück für das Viertelfinale. Bin mir auch sicher, dass sie da auch eine reelle Chance haben, das zu gewinnen.
Also
die gehen auch immer.
Ich lege mich mehr fest. Ich sage, Deutschland wird Dritter.
Ja, das wär auf jeden Fall ein toller Erfolg. Vor allem, weil es ja mal wieder eine Medaille gegeben hat. Die ist lange her. Ich glaube, das war Olympia 2016, war die letzte.
Ja. Danach. Ich habe zumindest auch nichts mehr im Kopf danach.
Ja, also 6,5 Jahre mal wieder eine Medaille zu holen, das wäre auf jeden Fall ein tolles Signal.
Ja, also ich fänd's überragend. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ihr seid ja wieder ins Training eingestiegen, oder? Wir mussten mit dem Termin ein bisschen warten, bis du deinen Online-Dienstplan bekommen hast, Gäser, wie bei der Post bei euch.
Ja, genau, wir kriegen, tatsächlich hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten, den Plan zu bekommen. Die anderen hatten den schon alle vorher. Wir kriegen den immer in unseren Kalender auf unsere Handys geschickt. Und,
oh Gottchen.
Ja, bei mir hat es ein bisschen länger gedauert, aber geplant war eigentlich, dass wir Anfang Januar drehen. Jetzt ist es Mitte, Ende Januar, aber halb so wild, oder?
Aber was trainiert ihr gerade? 3 gegen 3? So viele werden ja nicht da sein, oder?
Nee, morgens gehen wir nach draußen auf den Kunstrasen, gehen laufen. Und machen okay. ein bisschen Laufschule. Und die Nachmittagseinheiten sind dann ein bisschen Ballgewöhnung und natürlich dann viel, viele Kraftübungen.
Wie viele seid ihr momentan?
Letzte Woche waren wir waren 5 Spieler, dann war noch Weinhold dabei, der ist noch verletzt, und ein Nachwuchsspieler.
Okay.
Und seit dieser Woche ist Nikola Billig noch dazugestoßen, der hat ja mit Österreich den Yellow Cup gespielt, hat dementsprechend ja auch noch über das Neujahr dann den Ball in der Hand gehabt und der hat eine Woche extra Urlaub bekommen. Und seit dieser Woche sind wir jetzt 8 Spieler.
Das ist auch immer ein Wahnsinn. Ich glaube, bei uns ist es ähnlich. Also es ist einfach ein Wahnsinn. Vor allem, wenn man dann halt guckt, dass sich parallel Hannover gerade fast komplett vorbereiten kann.
Ja. Aber so ist das ja jedes Jahr. Also die Top-Mannschaften stellen halt in meisten Fällen auch viele Nationalspieler. Und dementsprechend sind sie dann im Januar häufig weg. Und der Rest legt dann halt die Grundlagen für die Rückrunde.
Ja, ihr habt das im Viertelfinale, das Spiel gegen Magdeburg, ist eine Besonderheit. Ihr müsst nach Hamburg. Heimspiel in Hamburg.
Genau, ein bisschen Final Four Feeling.
Ja, so ein bisschen. Wie ist es denn dazu gekommen? War die Halle nicht frei, oder?
Ja, genau, Halle war nicht frei. Der Termin wäre sonst normalerweise geblockt worden, aber aufgrund von Corona wurde dieses, ich glaube, das ist ein Rennen in der Halle, ich weiß nicht, was das für ein Rennen ist.
Okay.
Aber das wurde jetzt, glaube ich, 3 Jahre in Folge verschoben, aufgrund von Corona. Und jetzt wurde das halt nachgeholt, dementsprechend war unsere Halle geblockt. Ist natürlich besonders ärgerlich, weil wir unser letztes Heimspiel im DRB-Pokal müssten wir in der Saison 2018, 2019 gehabt haben. Den Rest haben wir alles auswärts bestritten. Und jetzt haben wir mal ein Heimspiel und jetzt ist die Halle nicht frei.
Ja.
Das ist natürlich besonders ärgerlich. Ja, Halle zu tauschen in Magdeburg stand nicht zur Debatte.
Nee,
und da hat man dann die bestmögliche Alternative gesucht, und da du nicht nach Flensburg gehst, blieb dann nur Hamburg.
Ja, 25. internationales Jump and Race Masters.
Genau, das ist es.
Mhm. Ja, da denkt man eigentlich immer, wenn ihr mit den Fingern schnippt, dass dann die Arena für euch freigeräumt wird, aber ist ja, nicht der
ich
Fall.
Ich denke, der Verein blockt natürlich die Termine, wo potenzielle Spieler stattfinden, aber in dem Fall ging es halt nicht. Und so mussten wir ausweichen. Aber vielleicht auch nicht schlecht, weil die letzten, glaub, 4 Spiele, die wir gegen Magdeburg gespielt haben, die wir auch gewonnen haben, haben wir allesamt nicht zu Hause gespielt, sondern waren immer auswärts, und vielleicht ist das auch so ein kleiner Vorteil, denn in Hamburg zu spielen.
Es ist auf jeden Fall ein vorgezogenes Finale in meinen Augen.
Ja, wenn du das so siehst, dann ist es so.
Ja, es ist ja das letztjährige Finale, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau, das war das Finale letztes Jahr, richtig. Es ist natürlich natürlich ein super, super Spiel. Gegen Magdeburg macht es oft Spaß zu spielen, wenn man gewinnt, wenn nicht. nee, aber Magdeburg hat unheimlich gute Fortschritte gemacht die letzten Jahre. Haben eine richtig gute Truppe zusammen, unheimlich viele schnelle Spieler. Das Einzige, was mich immer so ein bisschen stört, ist dieser Termin direkt nach der EM, WM, dass du so ein K.O.-Spiel hast. Letztes Jahr waren wir nach der EM, waren wir bei euch, auch zum Viertelfinale.
Stimmt, das war auch spannend.
War auch spannend, genau. Damals hatten wir noch das Problem, dass Reinkind und Landin mit Corona wiederkamen. Aber ja. Ich würde mir wünschen, dass man nach dem Großturnier dann nicht direkt ein K.O.-Spiel hat, sondern dass es vielleicht erstmal mit der Bundesliga weitergeht und dann ein, zwei Wochen mit der Mannschaft wieder trainiert und dann so ein K.O.-Spiel hat. Weil so werden wir wahrscheinlich 3 Trainingseinheiten mit der kompletten Mannschaft haben und dann musst du gewinnen gegen Magdeburg, um weiter dabei sein zu dürfen.
Bei denen ist es ja nicht großartig anders. Also nee. In dem Fall ist es bei euch ja wirklich noch relativ fair, weil Magdeburg dasselbe Problem hat. Man kann das, glaube ich, drehen und wenden, wie man will. Im Umkehrschluss könnte man auch sagen, dass einige auch mit richtig Selbstbewusstsein von der WM zurückkommen. Also speziell bei uns glaube ich schon, dass der ein oder andere Joel, Juri natürlich an vorderster Front mit einem richtig, richtig starken Selbstbewusstsein wiederkommen und das dann so ein bisschen mitnehmen können, diesen Drive. Aber dass die Terminplanung im Handball eine Katastrophe ist, ich glaube, das ist sowieso klar. Das wird auch noch entscheidend für die deutsche Meisterschaft. Also, du bist dir sicher, dass Schwarz-Weiß am Ende oben steht?
Ja, sicher kann man sich ja nie sein, wenn du jetzt die Tabelle anschaust. Berlin hat -5 und -5. Ja. Magdeburg auch. Wir haben, ich glaube, 6 und ihr habt 7.
Wir haben 7. Wir sind 2 Punkte quasi hinter Berlin.
Ja, so, also da kannst du ja nicht vorhersagen, wer der Meister wird. Wir haben vielleicht den Vorteil, dass wir nur zum Außenspiel zu euch müssen. Und die anderen 3 Topspiele, also ich rechne Flensburg da auch noch mit zu, die haben wir alle zu Hause. Wenn man es als Nachteil auslegen will, glaube ich, haben wir alle 4 Spiele hintereinander.
Das stimmt. Aber auch wenn du ja jetzt zuletzt nicht so eingreifen konntest, also wie kommen diese Spiele zustande, in denen der THW auf einmal mit 8 dort verliert, mit 10 oder 12 gegen Flensburg hinten liegt? Wie passiert sowas?
Ja, ich habe... Ja, wenn wir das wüssten, dann würden wir das nicht darauf ankommen lassen, dass es dann
dachte
so
ich
ausgeht.
Mir. Ja. Aber ich dachte, ja, wenn wir schon mal quatschen, ja, dann frage ich mal.
Du, wenn man mal hinten liegt und wir versuchen ja, dann will man ja versuchen, diesen Rückstand schnell wieder aufzuholen, dass man dann ungefähr wieder ja auf den Unentschieden rankommt, vielleicht auch mal in Führung geht. Und ich habe manchmal das Gefühl bei uns, dass wir das dann zu schnell erzwingen wollen und dann direkt all in gehen, dabei dann aber auch wiederum zu viele Fehler machen und dem Gegner einfache Bälle schenken und der sich dann weiterhin absetzen kann. Das ist so meine Erklärung, warum wir denn, wenn wir verlieren, so deutlich verlieren. Das liegt nicht an der Einstellung, dass wir uns nicht zurückkämpfen.
Ja, das ist eh klar. Das ist ja eh klar. Aber es ist natürlich auffällig, weil das sind ja schon die Spiele, auf die es am Ende ankommen wird vielleicht auch. Also ich meine, dass Berlin euch da so auseinandernimmt, das ist für die ja auch, boah, Wasser auf die Mühlen. Ich meine, klar, die verlieren dann halt in Minden. Das darf ja gar nicht passieren. Aber das fand ich schon sehr, sehr bemerkenswert, weil man das von euch eigentlich gar nicht kennt. Gerade von euch nicht.
Ja, hast du absolut recht. Weil wenn man sich dann die Spiele gegen Flensburg und Berlin anschaut, dann ja, haben wir dann auch für unser Torverhältnis einfach Mist gebaut. Es sind beides zusammengenommen die Spiele, wo wir dann -20 Tore haben, wenn nicht noch mehr, die du dann auch wieder aufholen musst für den Fall der Fälle, dass es am Ende dann doch vielleicht nochmal aufs Torverhältnis drauf ankommt.
Ja, du kennst, du warst nicht dabei, ne, 2015.
Nee, ich war nicht dabei.
Ja, das, da weiß man, wie sowas am Ende ausgeht, wenn man nicht die ganze Saison über auf jede, ich find's auch nach wie vor nicht cool. Ich wäre nach wie vor dafür, dass man diese Regelung von Corona beibehalten hätte mit dem direkten Vergleich. Ich finde, in einer Sportart, in der eine Mannschaft tausende Tore wirft, sollte es am Ende nicht auf 2 Tore ankommen. Aber kann sein, dass ich diese Meinung auch exklusiv habe.
Ja, also wenn du jetzt Eigentlich gebe ich dir dabei sogar recht. Jetzt für uns gesehen, wenn wir jetzt am Ende der Saison mit Berlin punktgleich wären, wo wir jetzt ein schlechtes Spiel hatten, wo wir
das stimmt jetzt, auch wieder,
wo wir dann 2 Tage vorher in Kielce gespielt haben und dann in Berlin und dann verlierst du da mit 10 Toren, das wirst du ja im Rückspiel höchstwahrscheinlich nicht mehr aufholen können. Von daher würde man diesen Drecken vielleicht gar nicht mehr gewinnen können. Von daher gibt es für beide Sachen Pros und Kontras und jetzt ist es so, wir können es nicht ändern, wir arbeiten mit den Regeln, die da sind.
Ich glaube, es wird noch eine super, super spannende Saison und genau das wollen wir ja alle irgendwie. Also das ist ja im Sinne der ganzen Sportart. Ich meine, vor 2-3 Jahren war die Prognose auf eine spannende Bundesliga, glaube ich, nicht so ganz groß. Mittlerweile haben wir da wieder ein paar Player, die da mitspielen können. Ich weiß nicht, was traust du den Löwen zu? Europäisches Geschäft müsste drin sein, oder?
Ja, also hat Sebastian Hinze auch schon gesagt nach der Hinrunde, dass sie die Ziele neu setzen müssen aufgrund der guten Hinrunde. Ich finde, da hat er absolut recht. Die Löwen spielen unheimlich, sagen wir mal, als Gegnersicht ekligen Ball, weil sie aber so unheimlich schnell nach vorne laufen. Dazu auch eine gute Deckung stellen. Ich denke, Top 5 sollte ohne Frage klappen. Und dann wird man sehen, wie können sie denn die Verletzung von Jaganiat auffangen. Kommt da vielleicht noch jemand? Dann ja, bei 2 Minuspunkten auf Platz 1, dann also will ich euch nicht abschreiben auch für den Meistertitel. Auch wenn du das nicht hören willst, aber
ich hör das gerne, aber das hat Markus Götz ja auch gesagt, der war ja auch bei uns im Podcast zu Gast, der hatte auch gesagt, ich nehme euch mal noch mit rein ins Meisterrennen, ist ja auch schön, es ist ja, also keiner von uns, wir würden ja lügen, wenn wir sagen würden, wir hören das nicht gerne, es ist ja eine ganz, ganz, ganz tolle und schnelle Entwicklung, die da durch Sebastian Hinze und natürlich auch durch die 2 Neuzugänge, die ja sofort auch eingeschlagen haben, dazu Apfel jetzt wieder da auf dem Niveau auch. Ja, klar, ich glaube, dass das ein oder andere Spiel anders ausgeht, wenn Jaganiaz fit geblieben wäre, speziell zu Hause gegen Berlin. Da wäre deutlich mehr drin gewesen mit Halil. Ja, man muss sich das mal angucken. Aber ich sehe, klar, du guckst hier und da schon auch nochmal rüber. Die Löwen haben in deinem Herzen einen besonderen Platz.
Ja, natürlich. Ich glaube, das hat man ja auch damals bei meiner Verabschiedung gesehen, dass es mir auf der einen Seite natürlich auch unheimlich schwer gefallen ist, diesen Verein zu verlassen, weil ich unheimlich schöne Zeit hatte, sowohl sportlich als auch privat. Ja, ich habe die Löwen immer noch gerne in Erinnerung. Ich habe immer noch Kontakt mit meinen Nachbarn. Schönen Gruß, Familie Heger. mit Olli war ich, Olli Rogisch waren wir die letzten 2 Jahre im Urlaub. Letztes Jahr war Uwe auch noch dabei. Also von daher sieht man, dass ich immer noch eine gute Verbindung zu den Löwen habe.
Wo geht's dann da immer hin?
Die letzten 2 Jahre waren wir auf Kreta.
Oh, das ist auch mit Sicherheit eine spannende Kombi, oder nicht? Mit Olli in Urlaub stelle ich mir richtig geil vor.
Ja, auf jeden Fall hast du da jemanden dabei, der dich, weiß ich, die 10 Tage, die wir unterwegs waren, gut unterhalten kann. Also Olli hat immer was zu erzählen.
Und du hast wenigstens noch einen Joker, wenn All You Can Eat ist, dass es sich wenigstens für einen lohnt.
Ja. Aber dafür ist dein Urlaub auch da.
Voll. Also ich meine, es gibt ja auch Themen, über die sollte ich auch die Klappe vielleicht nicht ganz so weit aufreißen. Das könnte eins davon sein.
Aber das weißt du ja nie, wann du immer noch mal deine Klappe halten solltest.
Du, sowas kann ja auch mal zum Geschäftsmodell werden.
Stimmt.
Am Ende des Tages. Also ich finde es ist schon schade, dass wir uns jetzt quasi nur noch als Gegner gegenüberstehen. Also auch, es war ja immer noch mal ganz schön, wenn mal Nationalmannschaft war. Aber gut, vielleicht, ich weiß ja nicht genau, wann du mit Alfred Gislason telefonierst, weil ich habe ja gehört, nächstes Jahr im Januar soll für 3 Wochen ein ziemlich cooles Handballturnier in Deutschland stattfinden.
Ja, ich habe mit Alfred noch nicht gesprochen. Ich habe auch mit Alfred vor der Nominierung im Dezember keinen Kontakt gehabt. Von daher, er hat immer zu mir gesagt, meld dich, wenn du wieder Bock hast oder wenn du wieder kannst. Jetzt hat er ja angekündigt, dass er sich melden will, von daher ganz entspannt. Alfred ist ja auch noch öfter mal hier in Kiel zu Besuch. Von daher wird man da irgendwann einen Termin finden.
Wie viele Presseanfragen, Interviewanfragen bekommst du während so eines Turniers, bei dem du abgesagt hast?
Tatsächlich gar nicht so viel. Ich habe eine Anfrage vor der WM bekommen. Da ging es dann wieder um diese generelle Belastungsgeschichte. Die habe ich aber abgelehnt, weil ich dazu schon so oft was gesagt habe und irgendwann reicht es dann auch. Dann hatte ich jetzt vergangene Woche hatte ich einmal ein Fernsehinterview mit dem NDR und jetzt noch das, der Podcast. Das war's.
Also das heißt, es gehen dir nicht, also die Fragen kommen nicht ständig, warum und wieso und weshalb und wie ist denn das? Weil ich stelle mir ja weil die Landschaft ist ja schon klein, die Presselandschaft, gerade in der Handballbubble.
Ja, wobei jetzt immer zu den Großturnieren wird es ja natürlich deutlich größer, ne?
Du, es ist, also wir machen ja dieses Jahr zum ersten Mal kein DHB Spotlight bei diesem Turnier. War ja halt auch so eine Art Corona-Format, ehrlicherweise. Und dieses Jahr passt es einfach keinen der Beteiligten so richtig rein. Und deswegen kann ich das ja mal ganz entspannt sehen und mir fallen keine Gäste weg. Da kann ich ja jetzt aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben ja ganz oft Gäste eingeladen für DHB Spotlight und dann haben die irgendeine Scheiße rausgehauen bei irgendeinem Interview und dann musste ich die wieder ausladen, weil der DHB die nicht mehr haben wollte. Und in diesem Jahr, weil ein Kandidat dafür war ja dann auch immer wieder Blacky Schwarzer. Blacky Schwarzer hat dann immer zugesagt, dann haben wir den eingeplant für eine Sendung und dann, ich konnte jeden Tag darauf warten, dass mir der Pressemann des DHB dann die WhatsApp-Nachricht schickt, was denn das schon wieder? Und ich dann Blacky anrufen musste, Blacky, du bist leider wieder raus. Und ganz ehrlich, dieses Jahr habe ich die Zeitung aufgemacht und lese, Blacky Schwarzer findet Frauenschiedsrichter doof, so sinngemäß, wo ich mir nur dachte, Alter, aber also ganz ehrlich, ich mag einen Blacky super gerne, aber mittlerweile kann mir keiner mehr sagen, dass er das nicht absichtlich macht. Der will halt, die wollen halt ins Gespräch. Ich meine, du hast dich ja mal mit Daniel Stefan angelegt, ne?
Ja, was heißt angelegt? Mich hat's halt über die Jahre hinweg immer wieder gestört, dass er immer wieder irgendwas zu kritisieren hatte. Und einfach nicht mal realistisch auf unsere Mannschaft gucken konnte im Vergleich zu den Teams, die sonst bei einer EM oder WM spielen. Und der hat halt immer und immer wieder hat er alles kritisiert. Und irgendwann habe ich dann mal gesagt, was Sache ist, was vielleicht auch bei uns in der Mannschaft so gesprochen wird. Und mehr war das nicht. Also ich habe überhaupt kein Problem mit Daniel Stefan, überhaupt nicht. Aber das hat
aber ab dieser persönlichen, wird sowas auch im persönlichen Gespräch irgendwann dann auch nochmal besprochen oder lässt man es dann einfach irgendwann mal links liegen? Ihr habt das damals für denselben Verein gespielt.
Ja, aber ich habe danach nicht mit ihm gesprochen. Also ich habe ihn auch nicht persönlich gesehen. Handynummern haben wir auch nicht ausgetauscht. Von daher habe ich nicht mit ihm drüber gesprochen.
Es ist, ich glaube, dass einige einfach nicht damit leben können, während eines solchen Großturniers keine Rolle zu spielen. Weißt du, wie ich das meine? Ich glaube, sie müssten doch eigentlich auch bei der ARD da stehen, selber, und sie stehen da aber halt nicht.
Das glaube ich eher weniger. Ich glaube, wenn du ein Turnier hast, dann möchten viele Zeitungen darüber berichten und dann überlegst du dir, wen könntest du dazu einladen? Wer hat auch eine klare Meinung? Wer könnte dazu was Cooles oder was Interessantes sagen? So, und wenn dann halt solche brisanten Fragen aufkommen, dann nimmt das natürlich auch jede Zeitung danach auf. So, und dementsprechend ist er dann ja eigentlich in jeder Zeitung dann zu lesen, was er denn darüber gesagt hat, wie er zu Schiedsrichterinnen steht. Ja, und jeder nimmt es dann auf und nimmt es dann wahr. Und dann heißt es wieder, ja, da will sich ja wieder in den Vordergrund drängen. Also das ist, finde ich, immer so ein bisschen leicht gesagt, dass sich die alten Stars so in den Vordergrund schieben wollen.
Ja gut, also bei dem Thema jetzt natürlich nicht. Also ich glaube, wenn er das bewusst gemacht hätte, ich glaube, damit hätte er sich keinen Gefallen getan. Also sich da bewusst das kannst du in der heutigen Zeit auch einfach nicht mehr machen. Egal wie deine Meinung ist, kannst dich nicht hinstellen und sagen, die Frauen sollen Frauenhandball pfeifen. Das geht einfach nicht mehr. Und ich finde auch, das ist meine ehrliche Meinung, ich finde, das wird den beiden Maike und Tanja auch einfach nicht gerecht. Also finde ich wirklich nicht.
Also natürlich hat er auch in einer anderen Zeit Handball gespielt. Ich weiß nicht, ob zu seiner damaligen Zeit Schiedsrichterin in der Liga gab. Natürlich auch man selber hat ja denn vor dem Spiel, wenn man sieht, okay, ja, Frauen pfeifen, wie geht man denn in so ein Spiel? Wie kommuniziert man auch mit den Frauen? Natürlich ist das erstmal ein komisches Gefühl, weil du sonst immer nur Männer an der Pfeife hast und auf einmal hast du da zwei Frauen. So, dann musst du dir natürlich auch erstmal Gedanken machen, wie kommuniziert man, wie redet man mit den Frauen? Und das dann zu pauschalisieren, von wegen Frauen sollen Frauen pfeifen, Männer sollen Männer pfeifen, als nächstes sollen dann nur noch Frauen trainieren dürfen und gut, ja. Frauen trainieren ja noch aktuell keine Männer im Profibereich. So, von daher ist es alles dann, ja, so, ich glaube, er war sich auch nicht seiner Aussage bewusst, dass es so eine riesen Sache wird.
Nein, war er nicht. Also es war ja ein Podcast, glaube ich, irgendwie sein eigener Podcast mit noch irgendwem, keine Ahnung. Und dann hat er das rausgehauen. Aber die Leute wissen ja auch, wo sie zuhören müssen. Und wir beide wissen auch, du kannst A sagen und am Ende wird aber A++++ draus gemacht. Also ich erinnere nur, es gab ja jetzt ein Interview, das auch Andy Wolf gegeben hat, wo er einfach nur sagt, es wäre natürlich schön, wir hätten die stärkste Mannschaft. Er hat gar nicht großartig irgendwen persönlich und ich glaube, bei Sport 1 steht, Andy Wolf wütet über Absagen. Das ist aber so ein Januar-Phänomen. Das ist, glaube ich, wirklich so.
Aber du darfst, also ich habe auch Sport 1 Handball ababonniert, weil diese reißerischen Überschriften, die gingen mir ziemlich auf den Senkel. Sonst folge ich ja auch vielen Leuten oder vielen Zeitungen, auch Handballwelt etc. Aber Sport 1 Handball, die nicht mehr, weil das ist, also das, was sie da in ihrer Headline schreiben und dann in dem Artikel, das stimmt dann ja meistens kaum überein. Und
das ist Clickbaiting einfach. Das ist einfach billigstes Clickbaiting. Und das Schlimmste ist ja noch, sie nehmen ja andere Interviews. Sie haben ja die Interviews meist gar nicht selber geführt. Letztes Jahr gab es diese Geschichte mit Markus Bauer oder vor 2 Jahren, der eine ganz normale Äußerung getätigt hat in der Stuttgarter Zeitung und Sport 1 macht das dann halt zu einem Kurzartikel und verkürzt alles und am Ende stand irgendwie drüber, oder Henning Fritz letztes Jahr, der darauf angesprochen, ob er nicht auch einen jüngeren Nationaltrainer nicht schlecht fände, einfach nur, ne, weil es so viele junge Spieler gibt und so und ob Alfred da, und dann hat Henning Fritz gesagt, ja, er könnte sich ja beispielsweise Florian Kehrmann auch mal als Bundestrainer ganz gut vorstellen, dann stand da, Henning Fritz irgendwie schreibt oder spricht schlecht über Gislason, und das sind so Dinge, das ist überhaupt nicht meine Welt, aber das wird sich sowieso niemals verhindern lassen. Im Januar ist das Fenster da, wo alle diese Medien ihre Aufmerksamkeit irgendwie haben wollen. Und wir können uns ja zum Glück aussuchen, von wem wir was lesen und von wem eher nicht.
Genau, so ist es.
Ja, du bist im Sommer 32. Wie lange spielt man auf deiner Position eigentlich?
Boah, bis man nicht mehr kann, ne?
Ja gut, aber ist ja im Vergleich zu Andy Schmid zum Beispiel. Ich glaube, die Spiele, die Andy Schmid in der Abwehr gespielt hat, kann man ja an einer Hand abzählen.
Aber kannst du dich noch drin erinnern? Das hat er immer erzählt. Ich weiß aber nicht, ob es stimmt. In seiner Anfangszeit bei den Löwen hat er mit Beate Mühlholm zusammen den Innenblock gebildet.
Behauptet er. Oh, okay. Vielleicht können wir noch mal in den Archiven kramen. Aber ich würde es erst mal anzweifeln.
Ich kann es mir halt auch wirklich nicht vorstellen. Aber er behauptet das felsenfest, dass er im Innenblock gespielt hat. Aber das war ja wahrscheinlich nicht deine Frage, sondern was war deine Frage?
Na gut, Andi, also auf der Position kann man ja noch mal deutlich länger spielen. Ich glaube, die längste Halbwertszeit hast du immer noch als Torhüter oder als Außenspieler. Aber so Goggi-mäßig mit 41, siehst du dich da noch im Innenblock?
Ja, das kann ich mir schlecht vorstellen. Also natürlich hängt natürlich auch vieles vom Körper ab. Wie macht das der Körper mit? Wie lange ist man auch noch auf einem Niveau, wo man gegen die Gegenspieler mithalten kann oder vielleicht auch noch ein bisschen besser ist? Goggi war natürlich ein Phänomen.
Ja, Wahnsinn.
Wie lange der gespielt hat, aber der ist ja auch immer noch, auch jetzt als Trainer ist der noch topfit. Und glaube ich, könnte auch noch problemlos in der ersten Liga spielen. Von daher habe ich mir jetzt kein Alter im Kopf, wo ich sage, da Schluss, sondern ich werde einfach schauen, wie es weitergeht mit dem Körper.
Aber Andy Schmid und du, das war auch immer so ein bisschen Hassliebe, ne?
Nee, Hassliebe war Steini.
Du, es gab da eine Äußerung, die ist verbrieft auf Social Media. Du wirst sofort wissen, was ich meine. Als Steini bekannt gegeben hat, dass er nach Flensburg wechselt, hast du gesagt, ja, schade Steini, da gewinnst du halt jetzt keine Titel mehr. Ja, hast du geschrieben oder kommentiert?
War ein Schuss im Ofen.
Eventuell. Aber das muss man ja auch wirklich sagen. Das ist wirklich das Geilste, wie ich finde, an Steinis Karriere. Also wie das gelaufen ist für ihn. Aber ihm gönnt man das ja wirklich. Ne, das ist einfach ein geiler Typ. Ich finde es auch schön, dass er jetzt Kapitän ist in Hannover. Ja. Überragend.
Ja, mir. Also natürlich hat er mit dem Wechsel nach Flensburg vieles richtig gemacht. Auch wenn er hinter Lasse Swan lange die Nummer 2 war. Und jetzt tut er mir ja unheimlich leid, dass er jetzt nach Hannover ging. Wird natürlich mit Kapitän, nee, nicht falsch verstehen, aber er hat in der Vorbereitung hat er viele Spiele gemacht, hat gut gespielt und dann verletzt er sich kurz vor dem ersten Bundesligaspiel und der zweite Rechtsaußen, der Gerbel, fängt dann an, weil Steini nicht kann und macht, glaube ich, 2, 3 richtig gute Spiele. Und jetzt hat Steini weiterhin diesen Status des Nummer 2, wobei er sich dann auch in der Rückrunde oder in der Hinrunde jetzt auch wieder rangekämpft hat, hat auch viele gute Spiele gemacht. Aber du kommst dann von Flensburg und hoffst endlich die Nummer 1 zu sein auf deiner Position, viel, viel Spielzeit zu bekommen und dann am Anfang hast du dann wieder so einen Dämpfer. Das tat mir echt leid für ihn.
Und man darf ja auch nicht vergessen, dass Steini ja auch eine nicht ganz, ganz unwichtige Verletzungshistorie hat. Ne? Der hatte auch das Kreuzband schon 2-mal durch, glaube ich, schon in ganz, ganz jungen Jahren bei uns. Die Erfindung der Steini-Cam bei den Rhein-Neckar-Löwen, weil er damals dann sich leider schwerwiegender verletzt hatte. Viele der alten Löwen sind ja schon wirklich noch sehr untereinander vernetzt. Aber mit Andi hast du nicht mehr so viel Kontakt, oder?
Doch. Wir telefonieren noch regelmäßig.
Okay, weil ich erinnere mich an diesen einen Abend, erste Meisterschaft, wo wir um 5 Uhr, ja, 5 oder 6 Uhr aus der Disco direkt zum Bäcker gelaufen sind. Das war ein sehr schöner Abend.
Ja, ich kann mich nur noch dunkel dran erinnern.
Das war eine schöne Diskussion zwischen dir und zwischen dir und Andi Schmid, weil ihr euch beide sicher wart, dass der jeweilig eigene Beitrag zu dieser deutschen Meisterschaft höher ist als der von dem anderen. Das war eine Diskussion.
Ich glaube, dass kann man mit dem Augenzwinkern aufnehmen. Also das war jetzt
muss man. Ich glaube, keiner von euch lag unter 5 Promille. Das sind so kleine Momente, wo ich immer denke, es ist überragend, dass man damit dabei stehen kann. Und ihr habt ja beide auch einfach einen geilen Humor. Also wirklich, es war schon eine spaßige Zeit, die wir da damals hatten. Aber wir wollen ja nicht in der Vergangenheit rumwühlen, sondern uns auf das freuen, was da so auf uns alle wartet. Und ich bin sehr gespannt, was die Zeitungen nach diesen Podcast-Titeln werden.
Ja, da war jetzt ja, glaube ich, nicht so Dramatisches dabei, oder?
Ja, ich glaube auch nicht.
Ansonsten überleg nochmal.
Ich überlege nochmal. Wir haben vor 2 Jahren im Januar einen Podcast gemacht, wie du dich erinnerst, der so viel Medienaufmerksamkeit hatten wir noch nie.
Da habe ich dann auch direkt im Anschluss habe ich dann von mehreren Journalisten eine Anfrage bekommen. Jetzt hast du die Chance. Jetzt kannst du das alles klarstellen und aus deiner Sicht schildern. Und ich habe nur so gedacht, ja, wenn ich da jetzt drauf eingehe, dann dreht sich alles nur noch um diese Geschichte mit Andi Wolf.
Oh Mann.
Wir abgesagt haben und dann habe ich darauf verzichtet, habe dazu nichts gesagt. Dann hat sich Alfred ja auch öffentlich geäußert, dass er das nicht gut fand, dass sich Andi so geäußert hat. Und ich wollte dazu einfach nichts sagen, weil es um die Mannschaft ging und nicht um dieses Thema zwischen Andi.
Wir müssen ja auch mal einmal ganz kurz festhalten, dass wir ja, also vielleicht können wir diese Situation mal ganz kurz aufklären. Also Andi Wolf war im Januar 21,
ja.
Ägypten. Im Januar 21 zu Gast in diesem Podcast. Und ja, da hat er halt dann 2, 3 Äußerungen gemacht, die er auch im Kicker schon vorher und so, also das war ja, die hat er schon mehrfach gemacht. Und dann auf einmal drehte sich das Rad. Das hatten wir selber so nicht auf dem Schirm. Und wir haben ja dann auch direkt danach gesprochen. Das war eine Situation, die war schon spaßig. Also für dich vielleicht nicht so ganz, aber du hast stillgehalten.
Ja, ich hätte jetzt auch was sagen können, aber ich habe dann einfach gesagt, jetzt ist WM, jetzt geht's um die Mannschaft, jetzt geht's nicht um uns. Da muss ich mich nicht zu äußern. von daher habe ich dann, oder haben auch Steffen und Patrick, also Steffen Weinhold, Patrick Winczek, wir haben da alle zu nichts gesagt, weil wir da aber nicht weiter Öl ins Feuer gießen wollten und haben das dann so stehen lassen.
Manchmal ist es auch das Beste.
Ja, manchmal juckt es einen natürlich auch in den Fingern, da was zu sagen und seine eigene Meinung zu äußern, aber in dem Fall haben wir dann ja alles stillgehalten.
Möchtest du noch irgendwas sagen über irgendwen? Weil wir bräuchten doch eine Headline, die wir verschicken können. Nee. Komm, wir losen aus. Wir ziehen jetzt irgendeinen Namen aus dem aktuellen DHB-Kader und dann sagst du irgendwas Cooles dazu und dann sind wir morgen überall in der Zeitung.
Ja, dann mal los.
Ach, ich habe gerade gezogen. Andi Wolf. Das Schlimme ist, das Schlimme ist momentan, auch er, müssen wir sagen, ist momentan so krass drauf. Es ist ein Wahnsinn. Also
jetzt willst du mir doch was entlocken, ne?
Nein, ja, nee, aber man muss, also über Andi Wolf könntest du gerade gar nichts sagen, glaube ich.
Nee, also ich finde auch, er macht momentan einen sehr guten Eindruck, sehr fokussiert. Ich glaube, er ist auch daran sehr, oder so wie es auf den Fernsehbildern wirkt, bildet er auch mit dem Joel Bierlehm ein sehr gutes Gespann. Ich glaube auch, dass Matze, Matthias Andersson da ein gutes Händchen für beide hat. Aktuell zeigt er sich sehr mannschaftsdienlich. Er haut keine großen Parolen nach den Spielen raus, sondern scheint sehr fokussiert zu sein. Vielleicht tut ihm das Klima in Katowice ganz gut. Von daher kann man ja aktuell nur positiv über ihn berichten.
Also man kann auf jeden Fall festhalten, wenn man das mal so auf die ganze Karriere von Andi Wolf sieht, die polnische Luft ist für ihn am besten offensichtlich.
Das wollte ich damit auch gesagt haben, ja.
Es ist schon so, es fällt mir aber auch jetzt gerade erst auf, so in dieser Konsequenz, der Andi Wolf funktioniert in Polen.
Ja, EM 2016, seine Sternstunde oder da ist sein Stern aufgegangen, denn ja aktuell in Kielce und jetzt wieder in Katowice, scheint ihm da gut zu gefallen.
Ja, ich wusste gar nicht, dass die Luft in Polen da so gut ist.
Ja, vielleicht, du hast ja einen sehr engen Draht zu ihm. Vielleicht kannst du da ja mal nachhaken.
Mach ich mal, bei Gelegenheit. Ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal auf die Piste. Vielen Dank, dass du Zeit gehabt hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung. War sehr nett und kurzweilig.
Ging echt schnell, muss ich sagen. Ja, wir haben, glaube ich, auch schon wieder eine gute Stunde, 10 irgendwie zusammen. Aber es war tatsächlich auch gar nicht so großartig anders. Also wir hätte auch einfach ein Telefongespräch sein können zwischen uns beiden.
Ja, wir wollten uns ja immer mal treffen, wenn du hier oben in Strande bist. Du machst ja jedes Jahr Urlaub nicht weit von mir entfernt. Wir haben es irgendwie immer noch nicht hingekriegt, aber das werden wir.
Aber machen wir noch. Ja. Aber ich hab deine Frau mal im Hotel getroffen. Ja. Das war ihr Junggesellinnenabschied, glaube ich sogar, ne?
Ich weiß nicht, ob es ihrer war. Kann sein.
Ja, war sehr lustig. Weil wir damit beide nicht gerechnet hatten. So, oh, hi. Ja, die Wege da oben sind ja auch nicht so weit. Nee. Aber versprochen, wenn ich das nächste Mal da bin, machen wir das. Weil ich muss mir auch unbedingt deinen Pokertisch angucken. Das wissen ja viele gar nicht.
Der ist ja gar nicht bei mir zu Hause, sondern der ist ja immer in unserem Mannschaftsbus.
Der Hendrik Pekler hat einen Pokertisch gebaut für den Mannschaftsbus des THW Kiel. Darf man das überhaupt öffentlich in einem Podcast sagen oder kriegt man da gleich einen wegen illegalem Glücksspiel?
Also es wurde auch schon bei uns in der KN berichtet, also in den Kieler Nachrichten berichtet. Da kam auch nichts hinterher, von da.
Ah, okay, dann geht's ja noch.
Denke ich, da sind wir auf der sicheren Seite.
Bist du Handwerker, wenn deine Karriere rum ist? Wirst du Zimmermeister?
Nö, aber in meiner Garage habe ich mir so eine kleine Werkstatt aufgebaut. Und da bin ich ja sehr gerne drin, auch einfach mal ein bisschen abzuschalten vom Handball, weil wenn man dann so ein bisschen was am Werkeln ist, dann vergisst man die Zeit, dann konzentriert man sich darauf. Und das mache ich ganz gerne und ich glaube, das kennt jeder. Immer wenn man etwas öfter macht oder immer wieder öfter wiederholt, wird man auch immer besser. Und wenn man da dann sieht, dass ja die gebauten Sachen immer schöner werden, dann freut einen das auch. Und
ihr habt doch ein Haus komplett umgebaut, ne?
Ja, wir mussten unser Dach jetzt im Sommer neu machen und haben dabei unseren Dachboden ausgebaut und den habe ich mit meinem Vater und einem Freund von ihm haben wir da zu dritt da oben ja den kompletten Dachbodenausbau gemacht. Also das Dach wurde gemacht, aber oben den Dachboden haben wir selber ausgebaut. Hat richtig viel Spaß gemacht, muss ich sagen. War aber auch sehr langes und großes Projekt. Und man ist dann auch irgendwann froh, wenn das Projekt dann auch endlich abgeschlossen ist.
Das glaube ich aufs Wort. Aber versprochen, beim nächsten Mal gucke ich mir das mal an. Also auf jeden Fall mal, ob das Dach dicht ist.
Das ist dicht. Einladung steht. Du bist immer herzlich eingeladen.
Sehr schön. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Dann schauen wir heute Abend Norwegen und Deutschland. Und ihr wisst schon, wie es ausgegangen ist, wenn ihr diesen Podcast hört. Nochmal der Hinweis an euch. Ihr könnt euch noch Tickets kaufen für unser erstes Heimspiel in der SAP Arena gegen den TVB Stuttgart. Wir haben schon weit über 7000 Karten verkauft. Freuen uns auch da wieder auf eine relativ volle Halle, so wie bei den letzten Heimspielen ja immer. Und abonniert gerne diesen Podcast auf allen möglichen Portalen. Dann seid ihr immer up to date, wenn es eine neue Folge gibt. Und ja, auch wenn schon 300 Fans nach Hannover fahren, gibt ja kein Limit. Da könnt ihr auch noch mitfahren, wenn ihr Bock habt. Hendrik Pekeler, vielen Dank. Viele Grüße nach Kiel.
Danke, dir auch. Viel Spaß auf der Piste. Verletz dich nicht.
Ich kann ja nicht Skifahren. Ich bin ja nur zum Trinken hier, ehrlicherweise.
Na gut, aber runter müssen wir auch irgendwie kommen.
Ja, gibt's zum Glück Lifte. Ja. Oder halt dann auf dem Bauch runterrutschen.
Ja, das kann ich mir bei dir gut vorstellen.
Genug Bauch wäre da. So, also, macht es gut zusammen. Bis bald. Ciao.
Tschüss.
Das war Löwenfunk, eine gemeinsame Produktion der Rhein-Neckar-Löwen und RPR1. Präsentiert von der WTG-Gruppe. Neue Folgen erscheinen alle 2 Wochen, überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.